Heute geht es um Leben im Heiligtum, Harald hat das schon gesagt, und der Bibeltext steht in Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Ich lese uns den Text. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in das Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten, wir wollen uns zur gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir haben vor einiger Zeit in der Gemeinde über die Stiftshütte nachgedacht. Altes Testament. Und heute gehen wir ins Neue Testament und feiern, dass der ewige Gott durch Jesus in diese Welt gekommen ist und jetzt permanent da ist. Permanent. Weil Jesu Kommen ist ein erlösendes Kommen, ein heilsames Kommen. Und dieses Kommen wird im Neuen Testament in sehr unterschiedlichen Bildern und Vergleichen und Begriffen geschildert, zum Beispiel in der Sprache der Versöhnung. Wann ist Versöhnung nötig? Ganz klar, wenn zwei miteinander gezofft haben, wenn es Feindschaft gab. Die Bibel sagt uns, dass die Feindschaft zwischen Gott und zwischen Menschen einseitig von uns angezettelt worden ist. Dass wir mit Gott auf Kriegsfuß gestanden haben und wenn wir nicht durch Jesus mit Gott versöhnt sind, auch immer noch stehen. Jesus hat uns Versöhnung gebracht. Und dieser Begriff Versöhnung ist tatsächlich aus dem zwischenmenschlichen Bereich genommen. Er bedeutet, dass aus Gegnern Freunde werden. Dass aus fremden Menschen werden, die sich nahe kommen. Dass der Krieg beendet wird. Versöhnung ist eine Möglichkeit, von der wir sprechen, von dem zu sprechen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz durch seine Auferstehung. Eine andere Möglichkeit von den vielen, die man nennen könnte, es wird davon gesprochen, dass wir von der Sklaverei losgekauft sind. Im Neuen Testament gab es ja damals noch Sklaven und du konntest durch einen Geldbetrag dafür sorgen, dass Sklaven wieder frei werden. Heute gibt es ja auch Sklaverei in den verschiedensten Formen, moderne Sklaverei, bei der du häufig von einer Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit kommst. Es geht also hier um Freikaufen, um Loskaufen aus der Sklaverei. Die Erklärung haben die Menschen damals sofort verstanden, dass einer, der abhängig war, der ein Stück Hausbesitz war, fast wie ein Gegenstand, durch eine Ablösesumme frei werden konnte. Und so spricht die Bibel davon, dass Jesus den Preis bezahlt hat und wir erkauft sind. Hier im Hebräerbrief begegnet uns noch eine andere Sprache, von der ich annehme, dass sie für uns etwas schwieriger ist, wie zu verstehen, als so eine bildhafte, einfache Sprache. Da geht es um Versöhnung, um Ablösesumme. Das ist ja relativ einfach zu verstehen. Hier wird davon gesprochen, dass wir durch Jesus Zutritt haben zu dem Allerheiligsten, und zwar im Tempel. Damit greift der Schreiber vom Hebräerbrief eine Bilderwelt auf aus dem Alten Testament. Und für viele von uns ist das vielleicht erstmal fremd, sich das vorzustellen. Da steht die Vorstellung, dass der Tempel ja dreigeteilt ist. Es gibt diesen Vorhof, es gibt das Heiligtum und es gibt dann das Allerheiligste. Wo wohnt Gott? im Allerheiligsten. In nicht sehr großer, dunkler Raum, in den niemand hineinkommt, bis auf eine Person einmal im Jahr. Der hohe Priester betritt dann diesen geheimnisvollen, diesen dunklen Raum, wo Gott wohnt, voller Ehrfurcht, ich vermute mal mit einem heiligen Schauer, und er schützt sich sozusagen, indem er Opferblut bei sich trägt. Und so tritt er ein und er hat jetzt exklusiven Zugang zu dem Ort, an dem Gott wohnt. So war das im Alten Testament, bevor Jesus kam. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass Markus in seinem Kreuzigungsbericht davon spricht, dass in dem Moment, in dem Jesus gestorben ist, der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Das bedeutet, die Trennung ist beseitigt. Der Zugang ist jetzt frei. Jeder kann durch Jesus, der dort am Kreuz sein Leben gerade beendet, in diesen geheimnisvollen Raum der Gegenwart Gottes jetzt eintreten. Das ist unvorstellbar für die Leute damals gewesen. Davon spricht der Schreiber des Hebräerbriefes, Vers 19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Aus meiner Sicht beleuchtet der Vers hier das Evangelium nochmal von einer ganz anderen Seite. Wir hören das gerne, wir brauchen das auch, dass Gott unser liebender Vater ist. Mich hat das Bild ja total geprägt, dass Gott, ich habe mir immer vorgestellt, er ist in so einem Arbeitszimmer und ist am Tippen und am Arbeiten und hat Akten vor sich und was. Ich hatte unheimlich viel zu tun. Und dann komme ich die Treppe hoch und er hört schon meine Schritte und er legt seinen Aktenordner weg, er macht den Computer aus und sagt, komm auf meinen Schoß. So habe ich mir das immer vorgestellt, dass Gott immer Zeit für mich hat, immer einen Blick für mich hat. Bei mir hat das lange gedauert, bis ich das ansatzweise wirklich verstanden habe. Manche kämpfen sich damit auch Jahre ab. Sie bauen eine Beziehung zu Jesus auf, aber sie bringen das nicht so richtig über die Lippen zu sagen, Jesus ist der Weg zum Vater und ich kann diesem Vater als meinem Vater glauben und vertrauen. Doch sobald du das verstehst, sobald du das erlebst, freust du dich darüber, dass du so einen Vater im Himmel hast, den Schöpfer von allem, der jederzeit für dich ansprechbar ist. Unvorstellbar. Und ab und zu höre ich das auch in Gebeten, dass Leute mal sagen, Papi oder so. Ja? Jesus hat ja Gott Abba genannt und das bedeutet auf Aramäisch sowas wie Papi. Man darf also Gott so anreden. Und ich glaube, dass die Seite, die dieser Text beleuchtet, auch sehr nötig ist und sehr wichtig ist, nämlich dass uns allen bewusst wird, dass wir zu dem Geheimnisvollen, zu dem Heiligen, zu dem unnahbaren Gott durch Jesus einen Zugang bekommen haben. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen. In der Bibel steht, Gott ist dreimal heilig und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für viele Menschen, sogar für Christen, eine Seite an Gott ist, die uns nicht so schnell besonders deutlich wird. Ich mache ja regelmäßig Glaubensgrundkurse und bei dem letzten Glaubensgrundkurs, da haben wir länger darüber nachgedacht, dass einer der Teilnehmer, der noch kein Christ war, Mühe hatte zu verstehen, dass er vor Gott wirklich ein Sünder ist, dass er Dinge tut, die Gott nicht gefallen, mit denen man nicht in die Gegenwart von dem dreimal heiligen Gott kommen kann. Das erkennt man ja erst in dem Maße, wie einem die Heiligkeit Gottes bewusst wird. Vorher verstehst du das ja gar nicht. Und in unserer Kultur ist der Begriff des Heiligen so gut wie abgeschafft. Nicht mal das menschliche Leben, wenn man genauer hinguckt, ist noch heilig. Es ist zwar gesichert, juristisch, aber es ist halt nicht mehr heilig, weder am Anfang des menschlichen Lebens noch am Ende des menschlichen Lebens. Warum ist das so? Weil wir nicht mit dem heiligen Gott leben. Das ist nicht alles, alles, was wir von Gott erzählen können, nicht das Einzige, was er uns deutlich machen möchte, aber das ist eine Seite an Gott, die wir unbedingt begreifen müssen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilig ist und generell erst einmal für uns unnahbar. Und deshalb würde ich dir halt auch auf keinen Fall raten, dass du deine Hand an eine Starkstromleitung legst. Kann ich dir nicht raten. Und ich würde auch niemandem den Rat geben, einfach ehrfurchtslos mal bei Gott reinzupoltern. Hey Gott, na, wie läuft's? Was geht bei dir ab? Es ist gefährlich, in die Nähe Gottes zu kommen, und es ist gefährlich, dem Heiligen zu begegnen. Wir sehen das in der Bibel. Mose beim Dornbusch, zieh die Schuhe aus, oder beim 10 Geboten, das leuchtende Gesicht vor lauter Heiligkeit. Es sei denn, und jetzt kommt das Gute, man tritt ein, wie das hier heißt, durch das Blut Jesu. Das verändert alles. Es sei denn, man tritt ein auf der Basis dessen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld weggenommen hat, dass wir gereinigt sind durch Jesus. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Wahrheit, dass Gott ein heiliger Gott ist, mehr und mehr begreifen und dass wir das völlig Abgefahrene an dem Vorgang verstehen, dass nämlich plötzlich die Tür aufsteht für jeden, wo sie so lange Zeit nur für eine Person geöffnet war. Und dass sie jeden Tag für dich aufsteht, nicht nur einmal im Jahr. Dass du gerne eintreten darfst und dass dieser Heilige, dass dieser Reine, dass dieser erstmal ferne Gott zu einem nahen Gott geworden ist. Dass dieser Gott zu einem Papa für dich geworden ist. Das ist das Evangelium. Der Himmel kommt auf die Erde. Der ferne Gott wird auf einmal zu einem nahen Gott. Der heilige Gott lässt sich auf einmal berühren. Jedermann kann mit ihm Verbindung haben. Wir können eintreten, und zwar nicht nur auf gewissen Gipfelpunkten unseres geistlichen Lebens, sondern täglich, sondern stündlich in das Allerheiligste. Ist dir das bewusst, wenn du mit Gott kommunizierst, dass du dann in das Allerheiligste eintrittst? Da gibt es keine Abstufung. Die Gemeinde des Neuen Testamentes ist zu Hause im Allerheiligsten. Wir halten uns nicht in irgendwelchen Vorräumen auf. Dieses Allerheiligste ist nicht reserviert für die Superheiligen oder für die langjährigen Christen oder für die, die in der Heiligung bereits sehr fortgeschritten sind, also die hingegebenen Nachfolger. Es ist ein Kindheitsrecht von jedem einzelnen noch so schwachen Christen und jeder einzelnen noch so schwachen Christin mit diesem Gott, der in Heiligkeit lebt, kommunizieren zu dürfen, auf seinem Schoß zu sitzen. Und es geht von diesem Text in Sog aus, ich finde, eine Einladung, doch wirklich zu ihm zu kommen und mit ihm zusammen zu sein. Und das ist die erste Folgerung, die aus diesem Text gezogen wird. Im Griechischen ist ja der ganze Predigttext, den ich eben gelesen habe, ein einziger Satz. Jesus vertritt uns vor Gott, wie der Hohepriester das ganze Volk Israel vertrat vor Jahwe, so wie der Hohepriester der Mittler war. So ist Jesus der Mittler. Weil das alles so ist, deshalb nun der erste Punkt, lasst uns hinzutreten, lasst uns näher treten, lasst uns hinzutreten, lasst uns näher treten. Lasst uns die Nähe Gottes suchen, lasst uns auch alle Distanz überwinden. Lasst uns nicht um das Allerheiligste herumlaufen und irgendwelche Vermutungen anstellen oder Beobachtungen machen und vielleicht theologische Theorien verbreiten oder uns anhören, sondern lasst uns hinzutreten und seine Nähe suchen. In diesen Raum eintreten und mit Gott selbst Zeit verbringen. Natürlich ist mit dem Satz das ganze Christsein gemeint, aber ich will es doch auf heute Morgen einmal auf eine Seite von unserem Christsein zuspitzen, nämlich auf unsere Gebetszeit. Man kann diese Gebetszeiten, die wir alle mehr oder weniger haben, sehr stark ritualisieren. Da haben wir unser Programm, also unseren Abschnitt aus der Bibel oder zwei oder morgens diesen Text aus den Losungen, so den Keks für den Tag. Und dann gehört natürlich zu so einer stillen Zeit auch dazu, dass wir uns unserer Fehler bewusst werden, dass wir die vor Gott eingestehen, dass wir um Vergebung bitten. Und dann gehört vermutlich auch ein Stück Fürbitte für andere Menschen dazu und sicherlich auch die Bitte um Kraft für den Tag. Und das kann man wie ein Programm durchgehen. Und wer sehr schnell ist, kann das auch in einem Minimum an Zeit absolvieren. Das ist aber nicht unbedingt dasselbe wie die Zeit im Allerheiligsten zu verbringen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, das ganze Thema des Gebets nochmal neu zu sehen. Nicht für immer, aber vielleicht für heute, vielleicht für die nächste Zeit unter dieser Fragestellung, ist es mir eine Freude, Zeit mit Gott, mit meinem Vater, mit diesem heiligen und doch nahen Gott zu verbringen? Ist es mir eine Freude, vor ihm zu sein, mich ihm zu überlassen, mich ihm auszusetzen, sodass er mir etwas sagen, mich verändern, mich prägen kann? Es ist wichtig, dass wir Menschen sind, die das verstehen, dass wir im Allerheiligsten unsere innere Heimat haben. Und dass wir unsere Gebetszeiten nicht als ein Pflichtprogramm abspulen, runterraspeln, sondern dass wir gerne in der Nähe Gottes sind. Dass das für uns wie so ein Nachhausekommen ist. Und eine Folge dieser Zeit in der Nähe von Gott ist es, dass wir Kraft bekommen für den Tag und auch verändert in unseren Alltag, in unsere Probleme auch zurückkehren. Wenn unsere stille Zeit das nicht leistet, wenn sie ein Unruhepunkt ist in einer unruhigen Lebensführung, dann war sie nicht ausreichend. Es sollte so sein, dass wir ein Stück dieser Ewigkeit, die um Gott herum ist, spüren und erleben und mit zurücknehmen in unseren Alltag. Und ich möchte dich gerne fragen heute Morgen, ob deine stille Zeit bei dir diese Wirkung hat. Ist das so? Vielleicht nicht jedes Mal, aber doch sehr oft. Darf ich dich fragen, ob du sicher bist, dass die Zeit, die du mit Gott alleine bist, auch wirklich ausreicht? Ich werde jetzt keine Vorschriften erlassen, dazu habe ich überhaupt kein Recht. Es gibt glücklicherweise auch in der Bibel gar keine Anweisung, wie lange man am Stück beten soll, glücklicherweise, sodass jeder das alleine mit Gott ausmachen kann. Aber du weißt doch, wann eine Zeit mit Gott bei dir gefüllt war, wenn du sagst, wow, das war toll, oder wann sie leer war. Du weißt doch, ob sie dir Kraft vermittelt hat oder ob sie dich manchmal vielleicht sogar kraftlos zurückgelassen hat. Würdest du sagen, dass deine Zeiten vor Gott häufig, vielleicht normalerweise, solche Zeiten des Aufatmens, des Aufblickens, der Kraftzufuhr sind, wo du verändert zurückgehst in deinen Alltag? Würdest du sagen, dass du gerne mit einem solchen Gott Zeit verbringst, oder ist es dann doch für dich immer wieder eine Pflicht? Ich bestreite nicht, dass es im geistlichen Leben auch Dinge gibt, die man einfach tut, weil sie richtig sind. Wir leben nicht von Erlebnis zu Erlebnis, von Höhepunkt zu Höhepunkt. Aber wenn der Umgang mit Gott nur aus Pflicht besteht, nur aus einer inneren Ordnung, wenn er nur ein Willensentschluss ist, dann ist es zu wenig. Gott will jeden von uns dahin bringen, dass wir gerne Zeit mit ihm im Allerheiligsten verbringen, weil wir den freien Zugang haben und weil Jesus auf uns wartet und weil das ein Raum der Liebe ist. Deshalb lasst uns hinzutreten, lasst uns dahin gehen. Und für das Hinzutreten gibt es drei Aussagen. Wir sollen uns der Tatsache bewusst werden, dass wir von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen sind. Durch wen? Durch Jesus. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes mit einem schlechten Gewissen, also schuldbeladen, treten, dann ist zwischen Gott und uns wie so eine Wand. Die ist vielleicht nicht sehr dick, aber es ist eine Wand. Und deswegen ist das immer wieder nötig, wenn wir zu ihm kommen, dass wir die Reinigung durch Jesu beanspruchen und sagen, vergib mir, Herr, alles, was ich erkannt habe. Ich lege das vor dich nieder und bei dir ab. Und dann ist es auch weg. Tret du mit mir gemeinsam da rein. Und das Zweite, was hier gesagt wird, mit einem aufrichtigen und mit einem wahrhaftigen, wahren Herzen. Gott möchte also nicht, dass wir eine Show abziehen, dass wir etwas anderes darstellen wollen als das, was wir sind, dass wir also unaufrichtig vor Gott sind. Und das Dritte, ihr sollt in der Fülle des Glaubens, im festen Glauben kommen, also nicht mit einem bisschen Glauben, sondern mit der Fülle des Glaubens. Wir sollen ganz viel vertrauen, ganz viel Gott auch zutrauen, ganz viel von Gott auch erwarten. Nicht einfach sagen, ja, das kann ja nicht schaden, dass ich da mal hingehe. Gott ist glaubwürdig, darum können wir ihm glauben. Gott ist vertrauenswürdig, darum können wir ihm vertrauen. Vers 22, darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Es gibt noch zwei weitere Hauptpunkte. Da geht es weiter beim nächsten Mal mit Vers 23 bis 25 am 31.08. um 17 Uhr in zwei Wochen. Da geht es um: haltet die Hoffnung fest und achtet aufeinander. Das wird dann da das Thema sein. Amen.